Die erste Nacht. Bunte Lichter und geheimnisvolle Symbole. Eigentlich hatten sich die Militärpolizisten in den Weihnachtstagen des Jahres 1980 auf einen entspannten Dienst eingestellt. An diesem 26. Dezember ging es locker zu. Doch dann riss ein schrilles Telefonklingeln John Burroughs aus der Langeweile. Sein Vorgesetzter, Sergeant Bud Steffens, befahl einen Rundgang. Bud Steffens war gerade neu ins Team gekommen. Gegen 2.30 Uhr morgens brachen Burroughs und Steffens gemeinsam auf. Da bemerkte Steffens etwas am Himmel über den Bäumen. Er fragte Burroughs, was das wohl sein könnte. »Du bist doch schon länger hier als ich. Hast du sowas schon mal gesehen?« Doch auch Burroughs war ratlos. Dann fragte Steffens, »Was würdest du jetzt machen?« Und Burroughs, »Natürlich würde ich mir das anschauen.« Also fuhren die Wachmänner durch das offene Tor die Straße herunter. Dort schwankte irgendwas zwischen den Bäumen hoch und runter, vor und zurück. »Es waren große weiße Lichter«, erinnert sich Burroughs. Als er aus dem Wagen sprang, fühlte sich die Luft an wie statisch geladen. »Es war echt irre.« Burroughs blickte nun seinen Vorgesetzten an. »Wir wussten, dass das Ärger geben würde. Wenn jetzt etwas passiert, wie sollten wir dann erklären, dass wir die Basis verlassen hatten?« Also rasten Burroughs und Steffens zum Tor zurück und erstatteten Meldung bei der zentralen Sicherheitskontrolle. Penniston hatte derweil seine Pause in der Kantine verbracht, als das Kontrollzentrum sich mit einer merkwürdigen Nachricht meldete. Ein UFO sei am Osttor gesehen worden. »Ich fragte, ob er das wiederholen könne«, erinnert sich Penniston. Er erhielt den Befehl, Code 2 auszurufen. »Da musste schon was Ernstes vorliegen, denn bei Code 2 werden die Alarmleuchten der Basis eingeschaltet. Und bei Code 2, da fahre ich auch schon mal 120 Stundenkilometer dorthin.« Als auch Penniston am Osttor ankam, machte ihn Steffens auf die Lichter hinter der Sicherheitszone über dem Wald aufmerksam. Doch Penniston ging von einem Flugzeugabsturz aus und bat per Funk um Erlaubnis, die Basis zu verlassen. Damit begaben sich Penniston, Burroughs und ein weiterer US-Soldat, Edward Cabanzak, auf den Weg zur Waldgrenze. Da war ein sehr helles, weißes Leuchten, das eine Art Blase über dem Wald bildete, erinnert sich Penniston. Die drei Militärpolizisten fuhren mit dem Jeep, soweit es ging, in den Wald hinein. Zuletzt mussten sie zu Fuß weitergehen. Das große, weiße Licht war verschwunden, aber ich konnte kleinere, rote, grüne und blaue Lichter im Wald erkennen, sagt Burroughs. Es war, als würden die mit uns Fangen spielen. Alle drei folgen den bunten Lichtern durch das Dickicht. Als sie eine Anhöhe erreichten, erschien das helle weiße Licht plötzlich wieder. »Wir waren geblendet und gingen alle runter«, sagt Penniston, »und ich befahl Burroughs, die Waffe zu ziehen.« Von da an gehen die Erinnerungen der Wachmänner auseinander. Cabanzak weiß nur noch, wie er sich dem Licht näherte und ohnmächtig wurde. Penniston hingegen will sich erinnern, wie sich aus dem grellen Licht ein schwarzes Dreieck bildete. »Das Licht wurde dunkler und ein blaues Licht lief ringsherum und daraus bildete sich ein dreieckiges Fluggerät im Inneren«, sagt Penniston. »Es war ungefähr 3 Meter lang und 2,5 Meter hoch, jedenfalls größer als ich.« Da habe er die anderen beiden Wachmänner aus den Augen verloren. Er sei um das unbekannte Fluggerät herumgegangen, um es zu untersuchen. Er habe keinerlei Fenster oder Auspuffrohre sehen können. »Auf der anderen Seite war eine Art Inschrift. Sie wirkte bildhaft, so wie Glyphen.« Dann habe Penniston die schwarze Oberfläche berührt. »Die fühlte sich wie Glas an und die Glyphen wie Sandpapier.« Die Symbole will Penniston noch vor Ort in sein Notizbuch aufgezeichnet haben, genau wie alle anderen Ereignisse. Wann genau die Aufzeichnungen dort hineingekommen sind, ist umstritten, genau wie die Echtheit des Notizbuchs selbst. Jahrelang hatte Peniston nie erwähnt, dass es überhaupt ein Notizbuch gab. Weder in einem langen Interview für eine britische Sendung 1994, Strange but True, noch 2 Jahre später in einem Interview für das Omni-Magazin, das UFOs gewidmet ist. Erst in der TV-Dokumentation UFO Invasion at Rendlesham Forest des Sci-Fi Channel aus dem Jahr 2003 zog Peniston das Notizbuch aus der Tasche. Vor der Kamera stand er im Wald und blätterte seine Aufzeichnungen durch. Doch von Symbolen keine Spur, ganz zu schweigen von dem Binärcode, jener ominösen Folge von Einsen und Nullen, die er beim Berühren der Symbole telepathisch empfangen haben und am nächsten Tag in sein Notizbuch aufgeschrieben haben will. »Diese Einsen und Nullen blitzten vor meinem geistigen Auge auf«, sagt Peniston. Als die Übertragung endete, seien die Lichter erst schwächer und dann wieder stärker geworden, behauptet er. Dann stieg das Objekt nach oben, in die Baumkronen und verschwand augenblicklich. An dieser Stelle decken sich die Zeugenaussagen wieder weitgehend. Auch Burroughs konnte beobachten, wie das Licht sich irgendwie auflöste, dann wieder heller wurde und schließlich nach oben in den Himmel stieg und in Richtung Küste flog. Die 3 Militärpolizisten liefen weiter gemeinsam durch den Wald. »Wir sind über einen Zaun geklettert und gingen zu den Häusern hinunter«, sagt Burroughs. »Was auch immer dort war, es bewegte sich weg von uns.« Die 3 liefen weiter, doch irgendwann verloren sie das Licht aus den Augen und der Funkkontakt zur Basis brach ab. Also kehrten sie zum Stützpunkt zurück. Peniston erzählt nun, er sei die Bilder, die er beim Berühren der Symbole erhalten haben will, einfach nicht mehr losgeworden. Darum habe er die ganze binäre Zahlenfolge am nächsten Tag in seinem Notizbuch aufgeschrieben, als er allein in seiner Wohnung war. Warum berichtete Peniston von der Existenz dieses Binärcodes erst bei der Jubiläumsveranstaltung in Woodbridge und in Anwesenheit eines Fernsehteams, frage ich ihn. Das ist doch immerhin 30 Jahre nach dem eigentlichen Zwischenfall. Naja, hätte ich damals erzählen können, dass ich in meinem Wohnzimmer in Ipswich etwas empfangen hatte, das ich aufschreiben musste, um mich besser zu fühlen? Fragt Peniston zurück. Das habe ich eben einfach für mich behalten, okay? Wie glaubwürdig ist die Story mit dem Binärcode? Ich frage einen mir bekannten, zuverlässigen Informanten, der Penistons Notizbuch vollständig durchgesehen hat. Der sagt mir, nirgends sei so etwas wie ein Binärcode zu sehen gewesen. Mir drängt sich der Verdacht auf, dass Peniston im Laufe der Jahre seine Story mit weiteren Elementen ausgeschmückt hat. Aber wie sieht es dann mit seinen anderen Behauptungen aus? Peniston sagt, er vertraue seinen Erinnerungen ja nicht mal selbst. Damals, vor 30 Jahren, fand am Morgen nach der Sichtung eine Nachbesprechung statt. Außerdem wurden Gipsabdrücke an der vermeintlichen Landestelle gefertigt. Tags darauf erhielt Peniston die Anweisung, sich im Gebäude des US Air Force Office of Special Investigations zu melden, der Abteilung für Sonderermittlungen der amerikanischen Luftwaffe. Sie steht über allen Ämtern und kann sogar dem Staffelkommandanten Befehle erteilen. Sie ermittelt überall auf dem Stützpunkt und hat eine hohe Autorität. Ihre Mitarbeiter tragen keine Uniformen, sondern Zivilkleidung. Peniston zufolge wollten die beiden Agenten von ihm einen schriftlichen Bericht. »Ich sollte alles aufschreiben, was ich noch wusste.« Die Agenten hätten ihm versprochen, dass damit alles abgeschlossen sei. Doch als sie 1,5 Stunden später mit dem nunmehr ausgedruckten Bericht zurückkehrten, fehlten darin viele Details. Zwar beschreibt der Bericht die seltsamen roten und blauen Lichter im Wald und dass Peniston und Burroughs sich ihnen genähert hatten, doch dem Bericht zufolge seien sie nur etwa 50 Meter an die Lichter herangekommen. »Das war die geringste Entfernung, die ich je zu diesem Objekt hatte«, steht dort. Peniston beharrt aber darauf, dass dieser Bericht ihm von den Agenten so vorgesetzt wurde. »Sie sagten, lies den Bericht, präg dir alles ein.« Und sie fügten hinzu, »wenn dich jemand fragt, dann erzählst du ihm diese Geschichte.« Jim wusste, dass es eine Stunde später eine weitere Nachbesprechung beim Stützpunktkommandanten geben sollte. Sollte er den etwa anlügen? Aber die Agenten sagten, dem Stützpunktkommandanten erzählst du diese Story hier. Wir sind eine unabhängige Behörde und dieser Fall ist jetzt geheim. Wie ein Betrüger habe sich Peniston gefühlt, als er die hochrangigen Offiziere später anlog. Ich befolgte ja nur Befehle, aber das hat mich viele Jahre lang verfolgt. Peniston behauptet, seine Erinnerungen seien mithilfe einer Wahrheitsdroge manipuliert worden. In der ersten Februarwoche wurde ich wieder zum Office of Special Investigations gerufen, erinnert er sich. Ich hatte meinen Bericht ja schon abgegeben und es schien mir nicht ungewöhnlich, dass Sie diese Informationen überprüfen wollten. Sie sagten, Sie müssen sicher gehen, dass es die Wahrheit ist und darum wollten Sie mir Natrium-Pentotal verabreichen. Dieses Vorgehen hielt auch der leitende Sicherheitsoffizier der Basis für vernünftig und so habe Peniston die Einverständniserklärung unterzeichnet. Natrium-Pentotal ist auch als Wahrheitsserum bekannt. Eine stark wirksame psychoaktive Substanz, die den Barbituraten zugerechnet wird. Geheimdienste setzen solche Wahrheitsserien ein, um leichter gegen den Willen einer Person an Informationen zu gelangen. Die Droge beeinträchtigt Urteilsvermögen und Konzentrationsfähigkeit der Betroffenen und deshalb lassen sie sich von gewieften Verhörspezialisten leichter die Wahrheit entlocken. Während des Kalten Krieges führten die USA zahlreiche Forschungsprogramme zu Wahrheitsserien und Bewusstseinskontrolle durch, unter anderem das berüchtigte CIA-Programm MK-Ultra. Erinnerungen können mithilfe solcher Substanzen verändert werden. Peniston kann sich an die Befragung selbst nicht mehr erinnern. Doch für ihn ist klar, dass sie meine Erinnerungen in eine andere Geschichte umändern wollten. Und mit dieser Falschinformation wollten sie die ursprüngliche Geschichte übertünchen.